Und dann haben wir uns umgedreht und gesehen, dass ein ganz junger Teenie, 14 oder...
Ja, würde ich auch sagen, 14, 15 maximal.
Ein Dudelsack. Ein Dudelsack-ähnliches...
Ein Dudelsack. Ich habe sofort ein Bild vor Augen. Ja. Entweder ist das ein dickes Wörterbuch in so einem Beutel oder so ein Besserwisser, der einen immer korrigiert.
Ja, der Dudelsack, ja.
Pudding mit Aussicht. Unterwegs mit Franziska und Carsten Jebens.
Pudding mit Aussicht?
Ja, der Page-Turner unter den Podcasts.
Bevor wir jetzt irgendwas anderes besprechen, muss der Cliffhanger, der seit 4 Folgen mitgeschliffen wird, erstmal Wir wurden schon mehrfach darum gebeten, endlich das Sockenmysterium aufzulösen.
Ich finde es ja auch super nervig, wenn ich Podcasts höre, wo Leute so, ja, besprechen wir dann in der nächsten Folge, jetzt haben wir keine Zeit mehr und dann machen sie es einfach nicht. Mhm. Wobei meistens vergesse ich es dann, aber wenn sie dann nochmal dran erinnern, so wie wir es getan haben und es dann wieder nicht machen, dann ist es nervig. Okay, das große Mysterium mit den Socken. Ich habe das Rätsel gelöst. Warum immer eine Socke verschwindet? Und immer die gleiche übrigens. Bei mir ist es ja wirklich grotesk. Ne? Ich habe ja inzwischen 6 einzelne linke Socken. Ich trage ja diese Wandersocken meistens, die halt links und rechts zugeordnet sind. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, also natürlich steckt da irgendeine Verschwörung hinter. Aber warum? Wer hat was davon? Who benefits? Muss man sich ja immer zuerst fragen, wenn man einen Fall lösen will. Und dann ist mir natürlich irgendwann klar geworden, die Sockenindustrie.
Mm.
Die profitieren davon. Mhm. Du musst dir ja ständig neue kaufen.
Ja.
Dann habe ich überlegt, wie machen die das? Wie machen die das? Und dann stand ich draußen und wir haben ja diese Trinkflaschen dabei und unseren Filterkanister, weil wir nicht immer Plastikflaschen kaufen wollen unterwegs. Und die Trinkflaschen, die müssen aber halt alle 2 Wochen oder so reinige ich die mal und habe dafür ja auch diese Cookie Dent dabei und leg da die Deckel rein, damit die Dichtungen auch richtig von Bakterien befreit werden und so. Und ich habe halt so eine Brausetablette ins Wasser geworfen und dann zugeguckt, wie sie sich auflöst und dann ist es mir klar geworden, die stellen die Socken so her, dass immer eine, da werden die Fasern versetzt mit so einer Chemikalie.
Dissolving Socks.
Und die reagiert mit Waschmittel.
Oh mein Gott.
Und das haben die genau so gemacht, dass es, weißt du, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, das hat mein Opa mir erzählt, weil der war auf einem Minenräumboot unterwegs. Und der hat mir erzählt, dass die damals Minen gebaut haben, die erst beim zweiten Mal, wenn man drüber fährt, hochgehen. Also damit erst das Minenräumboot kommt und dann passiert nichts. Und dann denken die, ah, da liegen keine Minen. Wenn dann das zweite Boot kommt, dann kommen sie erst hoch und explodieren.
Perfide.
Also die haben das so sich ausgedacht und diese Chemikalie genau so gebastelt, dass ein paar Mal waschen geht und dann meinetwegen beim 6. Mal waschen reagiert es mit dem Waschmittel und dann löst sich die Socke einfach auf.
Krass. Aber ich habe immer auch
gedacht,
komplett.
Das geht ja nicht, die müssen ja nicht, also die können ja nicht Leute losschicken, die irgendwie den Leuten die Socken aus den Waschmaschinen klauen und die können ja nicht einfach verschwinden.
Mhm.
Wo sind die alle?
Mhm.
Die haben sich aufgelöst, die lösen sich einfach auf im Wasser und werden dann mit abgespült.
Also manchmal, ich finde es Wahnsinn, was du dir da überlegt hast. Und
was ich da rausgefunden habe.
Ja, rausgefunden, genau, weil das ist ja wirklich die Wahrheit.
Ja.
Also ich würde nochmal so...
Das ist ein Riesenskandal. Ich hänge es ja jetzt hiermit an die große Glocke und das wird richtig krasse Wellen schlagen. Ich glaube, über die Spritpreise wird bald keiner mehr reden.
Ja.
Das ist jetzt Sockengate.
Okay, Sockengate. Also ich habe ja irgendwie so gedacht... Als ich letztens neue Socken hatte, dachte ich so, jetzt kann das doch nicht sein, dass da gleich schon eine fehlt und habe dann einfach eine hinter irgendeinem Schrank gefunden. Also das gibt's auch.
Ja, okay, das kann auch mal natürlich vorkommen.
Oder dass, wenn man draußen Wäsche aufhängt, dann auch mal eine runterfällt. So,
ja.
Also es könnte
und dann
auch,
findet man sie halt im nächsten Frühling da wieder eingewachsen ins Gras.
Oder tatsächlich ist ja beim Anfang der Reise auch ein Socken mir weggeflogen und ich habe den dann aber in so einer Rinne gefunden. Also es gibt schon auch noch andere Möglichkeiten. So, aber
so viele wie mir zu Hause, also ist ja auch nicht irgendwie im Waschsalon, wo jemand sie dir vielleicht klaut, um dich zu ärgern oder so. Zu Hause sind mir ja so viele verschwunden.
Ja, aber hier auf der Reise auch schon.
Und also wir können nicht im ganzen Haus irgendwo in den Ecken noch Socken haben.
Ich dachte vielleicht, du hattest dir eher so eine Sockenratte oder so überlegt, also irgendein Tier, was halt diese Socken klaut und dann hortet. So.
Weil es irgendwie so auf das Aroma besonders abfährt.
Weiß nicht, so wie die Dachratten, weißt du, die dann kommen und irgendwie eine Socke mitnehmen oder sowas.
Nee. Das ist ein ganz perfide.
Ganz perfide. Das
ist von der Industrie so eingefädelt.
Carsten, das hast du ja gut aufgelöst jetzt. Ja. Ich glaube, das wird ein großer Skandal in der überall. Nicht nur, ich weiß gar nicht wo, aber überall wird das ein großer Skandal. Auf der ganzen Welt und auch auf dem Mond wird das der große Skandal der nächsten Jahre, glaube ich. Was die Sockenindustrie sich da überlegt hat, finde ich richtig gut.
Ja, also liebe Grüße an Petra, jetzt weißt du Bescheid.
Jetzt weißt du Bescheid, wo die Socken hin sind.
Also falls du es deswegen unbedingt wissen wolltest, weil dir auch andauernd Socken abhanden kommen, brauchst du nicht mehr zu suchen. Das kannst du dir sparen, die sind alle durch den Abfluss.
Wo sind wir hier, Carsten?
Ja, wir sind auf einer neuen Insel.
Die wievielte ist es jetzt eigentlich bei dieser Reise?
Auf dieser Reise? Ja. Die Apfelinsel.
Die Apfelinsel, die Marmorinsel.
Pirateninsel.
Die Pirateninsel, die Blumeninsel. Oder Jenny seine Insel. Dann waren wir noch auf Paros, das sage ich einfach so. Und auf Tom Hanks seine Insel. Und jetzt auf der Kaperninsel.
Ja.
Also jetzt habe ich irgendwie, bin ich durcheinander gekommen. Hast 7 oder 8.
Du hast mit einer Hand die Finger... Und dann hast du einfach wieder von vorne angefangen.
Ja, dann habe ich es irgendwie vertüdelt. Aber dann habe ich irgendwie 2 mal 7. Also ganz komisch. Ja, also nochmal oder nee? Das müsst ihr dann zusammenzählen, ihr Lieben. Also wir sind jetzt auf der Kaperninsel und da waren wir schon mal.
Ja. Nochmal, also Paros, da waren wir ja eigentlich, da sind wir ja nur durchgereist.
Genau.
Weil wir über Paros auf Tom Hanks seine Insel gefahren sind. Und Paros verraten wir, weil das ist einfach eine einzige Touristeninsel, oder?
Ja, aber schön. Also wir haben da ganz schön gesessen in so einer... in so einem Café. Das verraten wir jetzt auch tatsächlich mal. Das heißt Symposium, das Café. Und das ist ein super tolles Café mit ganz leckerem Essen. Also wir haben da total leckere Sandwiches gegessen, einen deliziösen Orangensaft frisch gepresst getrunken und einen Cappuccino. Und 3 total spannende, interessante Frauen kennengelernt. Die habe ich gleich angequatscht, weil die mich so inspiriert haben und weil ich das auch so schön fand, wie die sich da ein schönes Lunch irgendwie gemacht haben. So ein Lunchen, so ein richtig, ne? So mit einem Drink und dann haben sie da irgendwie Sandwiches gehabt, so wie wir, und haben sich da unterhalten und die waren so cool.
Die waren wie aus einem Film, finde ich. Als wenn du die gecastet hättest für einen Film, weil die waren so mondane irgendwie und jede war so speziell auch in ihrem Style.
Ja. Das war richtig, richtig
cool. Echt cool.
Und die habe ich dann angesprochen und haben mir tatsächlich auch Kontaktdaten ausgetauscht. Und die eine hat mir dann, also ich habe meine Karte gegeben und die eine hat mir dann wirklich geschrieben. Total schön. Und ich bin ganz gespannt, was ich daraus noch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe die nochmal.
Ja, ich möchte auch mehr über die erfahren, weil die kamen ja, also wie sind die zum Beispiel Freundinnen geworden?
Ja.
Weil die kamen ja aus aller Herren Länder.
Ja.
Aus der Schweiz, aus Schweden und
ich glaube
Belgien?
Nee, Elsass.
Elsass.
Also Frankreich, Schweiz.
Elsass ist Frankreich,
und,
ne?
Ja, genau. Ja, und dann haben wir irgendwie kurz ein bisschen gequatscht und dann haben wir da ja auch nur eingekauft und irgendwie ein Ticket.
Also ich wollte jetzt auch Paros gar nicht dissen. Es ist nur einfach für uns nichts, weil die Insel, es gibt wenig freie Natur noch, wo keine Ferienhäuser oder so stehen. Aber es ist, wenn man sich daran nicht stört, also Paros hat super schöne Strände.
Ja.
Und ja, tolle Restaurants und das
Gute
Städtchen.
Gute Infrastruktur
hat,
einfach.
Ja, genau.
Also wenn man diese
sehr schöne Läden, man kann da schön schlendern durch die Gassen und so.
Ja, genau. Und ich wollte noch sagen, also auf Tom Hanks Insel waren wir ja auch, also es ist ja nicht Tom Hanks Insel, der hat da nur ein Tospiti.
Ja, irgendwo eine Villa.
Ja, eine Villa. Also Spiti heißt Haus auf Griechisch. Und was ich aber ein bisschen lustig fand, also auf der Insel, der Vibe war schon so ein bisschen so, ich hatte immer das Gefühl, alle warten darauf, Tom Hanks zu begegnen.
Ja, ne? Alle haben immer irgendwie geguckt, und kommt er da so?
Ist da jetzt irgendjemand Berühmtes? Also ich hatte das Gefühl, dass immer so, dass es so ganz guckig ist, so wie auf Sylt.
Das,
ganz komisch.
Ja, das ist aber generell so, ist ja auch eine... Es war alles ein bisschen teurer da und ein bisschen, weiß nicht, vielleicht sind da mehr Leute mit, die mehr Geld haben und es ist ein bisschen mehr sehen und gesehen werden.
Das ist ja ganz seltsam, ganz anders als die Inseln vorher, ne? Also ganz völlig anders von der Atmosphäre.
Ach so, als die Blumeninsel. Ja, das war echt
oder
das genaue Gegenteil.
Als die Pirateninsel, auch als die Marmorinsel, also es war völlig anders vom Gefühl.
Die waren beide so ein bisschen etwas bodenständiger, würde ich sagen.
Ja, da war es schon ein bisschen schicker. Und die eine von den drei Ladies, die hat mich ja auch gefragt, ob wir jetzt auch noch nach Mykonos fahren. Also das passte so ein bisschen so vom Vibe, also so, dass ich dachte, okay, ich war noch nicht, also wir waren ja noch nicht auf Mykonos, aber ich dachte mir so, ich glaube Paros, Mykonos, das könnte ich mir vorstellen, dass das so vom Vibe ähnlich ist.
Zusammenpasst, auch. Ja. Das, ja. Also das Publikum, ne?
Ja, also einfach schicker, auch ein bisschen preisintensiver halt das Umfeld.
Mykonos und so. Ist auch so für gehobene, also richtig Sterne-Restaurants und sowas.
Ja,
ne?
Und
ich dachte immer, das wäre nur Party.
Nee, es ist, glaube ich, auch so schickere Hotels, also nochmal irgendwie ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr.
Ist wahrscheinlich gar nicht so unser Ding.
Ja, also seit der letzten Folge ist ja schon wieder total viel passiert. Also wir sind ja von der Blumeninsel dann nochmal zurück auf die Marmorinsel. Oder wo waren wir jetzt? Also jetzt sind wir auf der Kaperninsel auf jeden Fall. Nochmal von vorne. Wir sind jetzt auf der Kaperninsel. Hier waren wir schon mal im letzten Jahr.
Ja.
Ganz am Ende. Und hier haben wir wirklich eine sehr, sehr glückliche Zeit verbracht und sind sehr ungern letztes Jahr nach Hause gefahren.
Ja,
und konnten
aber
wurde einfach zu heiß. Und jetzt sind wir halt hier wieder zurückgekehrt in unsere Lieblingsbucht, wo wir jetzt auch gerade sitzen. Und hier ist es wirklich so, so schön.
Ja, wir nennen die ja eigentlich immer die Hippie-Bucht, ne?
Genau, die Hippie Bay. Und die Kaperninsel jetzt seit neuestem, also wir hatten noch gar keinen Namen, aber die Kaperninsel, weil wir hier herausgefunden haben, wie der Kapernbusch ausschaut und wie er blüht vor allen Dingen.
Ja.
Ich habe das auch in den Stories auf Instagram gepostet, eine Wahnsinnsblüte. Also ich hatte keine Ahnung. Ich war wirklich so geflasht davon. Ich fand das richtig cool. Und dann habe ich auch gesehen, da sind ja die Knospen und die sehen ja genau aus wie Kapern. Und wenn man dann die Knospen so abzupft und die so ein bisschen zerreibt und dann riecht, es ist ja total abgefahren, oder?
Ich finde es sowieso immer spannend, also wie viele Lebensmittel es noch gibt, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo die herkommen.
Mhm.
So, hättest du mich gefragt, ich hätte dir nicht mal sagen können, ob die am Baum wachsen oder am Busch oder irgendwie am Strauch, nur so wie Bohnen aus der Erde oder so. Und dann ist es einfach so ein Busch. Dabei, wir hatten schon mal in einem Salat auch so Kapernblätter.
Ja.
Und die Blätter sind ja sehr markant von der Form, so rundlich.
Auf der Exquisiteninsel,
so
Carsten, auf der Exquisiteninsel.
Ach so, okay.
Da gab es mal diesen unglaublichen Salat mit den Blättern.
Auf der Insel der Köche und Töpferer.
Ja, genau.
Ja, also daran hätten wir den Busch eigentlich erkennen können.
Mhm.
Stimmt. Aber ich bin da ständig dran vorbeigelaufen, mir ist es nicht aufgefallen.
Okay. Und lustig war das jetzt vorhin, dass hier so ein paar Leute vorbeigekommen sind. Also hier tatsächlich in dieser Bucht, wo wir gerade sind, in der Hippie Bay, sind ganz viele von diesen Kapernbüschen. Also wir haben schon ganz viele entdeckt und achten natürlich jetzt immer drauf. Also in den letzten Tagen haben wir wirklich viele entdeckt. Und heute sind dann irgendwie so Leute gekommen zu dritt mit so Tüten und Sammeltaschen und haben erstmal hier die ganzen...
Die waren ganz aufgeregt. Die haben sich die ganze Zeit zugerufen. Hier, ich habe noch einen Busch entdeckt und da kann man auch schon ernten. Und letztes Jahr waren wir ja ein paar Wochen später hier.
Stimmt, wahrscheinlich
und
war
deswegen
das dann schon abgeschlossen.
Da war die Kapernerntezeit schon vorbei. Ja. Hat mich an uns erinnert, wenn wir Fliederbeeren sammeln gegangen sind,
Meinst
um Saft
du, wir
zu
machen das dieses Jahr mal wieder? Das wäre so schön.
Ja, wenn wir zu der Zeit in Deutschland sind.
Ist ja echt viel Arbeit, aber ich finde das so herrlich dann
ja,
im Winter.
Ja, und es ist echt nochmal leckerer als
so
gekaufter.
Lecker. Richtig gut.
Es lohnt sich.
Ja, es lohnt sich. Du, und ich wollte nochmal kurz erzählen, weil ich das hier wirklich so magisch finde jetzt gerade. Also wir haben jetzt hier einen Weg entdeckt, den wir noch nicht kannten. Den haben wir einfach nicht gesehen letztes Jahr. Also wir sind da einfach...
Doch, den haben wir gesehen.
Ach so,
ich wollte da sogar mal reinfahren.
Ah, aber ich nicht.
Ich habe gesagt, hier kann man noch ins Hinterland fahren, so ein Stück.
Ach so, und ich so, nö.
Und,
die Bucht ist gut genug.
Ja. Ja, und es war dann auch schon so heiß und wir wollten eigentlich einfach nur möglichst irgendwie am Strand im Wind sitzen und im Schatten. Und
okay,
deswegen übrigens haben wir es auch Hippie Bay genannt, weil wir immer halbnackt dann hier rumgerannt sind.
Ja. Weil es einfach so heiß war. Ne? Aber jetzt sind wir da schon ein paar Mal so lang gewandert und da geht es so in so ein bergiges Hinterland und in so ein Tal hinein und so ein bisschen bergauf und bergab, aber nicht so richtig steil. Und da ist es wirklich...
Es ist ein Wunderland.
Es ist ein Wunderland. Ich habe wirklich sowas, also es ist für mich eine Landschaft, die ich so, also die könnte ich einatmen. Also die atme ich auch ein, wenn wir da lang gehen, weil ich das so schön
finde.
Also
wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es duftet ja an jeder Ecke ganz
Thymian
verrückt.
Und
genau, der Thymian oder der, was war das nochmal, was so ein bisschen anismäßig ist?
Fenchel.
Fenchel.
Ja, wilder Fenchel.
Und du gehst da lang und dann schon, wonach riecht's jetzt denn schon wieder?
Ja.
Und dann entdeckst du halt den Fenchelstrauch.
und Olivenbäume und dann sind da Platanen und es ist so Schilf, dann so, es raschelt dann. Dann ist da wilder Wein, der irgendwie über alles so drüber wuchert, der so seine kleinen Arme da so, diese kleinen Fanghenkel, ich weiß nicht, wie man die nennt,
Schlingen.
Und dann gibt es irgendwie lauter Blümchen, die wir gar nicht kennen, dann irgendwie so eine Strohblume, die total hart ist und richtig golden aussieht. Ja. Sieht aus wie die Sonne, wirklich, wie die
und
Sonne.
Und überall auch der, wie heißt der, der geflügelte Strand.
Ach, der geflügelte Strandflieder.
Ah ja, genau.
Ach, und die, der die ist auch Falter, so schön. Also wir haben ja beide gesagt, also da ist jetzt so.
Die Zitronenfalter hier, ne? Die sind ja nochmal ein ganz anderer Schnack als in Deutschland.
Genau, die sind einfach zweifarbig. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Staffel gesagt.
Also zwei Gelbtöne, zwei verschiedene Gelbtöne.
Genau, weil ich da so fasziniert von war. Und der eine ist dann so dunkelgelb und der andere ist so ein bisschen hellgelb. Und insgesamt sind sie ja komplett Neon. Und dann gibt es auch noch Distelfalter, die habe ich bei uns zu Hause noch gar nie gesehen. Und die sind, wenn sie so ihre Flügel zusammenklappen, total grau von außen. Das habe ich heute gesehen. Mhm. Also nochmal so ganz grau, die siehst du gar nicht.
Das ist eine super Tarnung auf der Distel.
Es ist unglaublich, du siehst sie gar nicht. Und dann klappen sie die Flügel auf und von oben sind sie wie ein Kunstwerk, also orange und also in den schönsten Farben. Es ist wirklich unglaublich. Und gestern, Carsten, gestern hat es hier ein bisschen geregnet. Wir waren kurz draußen. Ich wollte irgendwie so ein bisschen zur Seite gehen und auf einmal liegt da eine riesige Schlange im Sand. Ja,
also. Auch wieder nur 3 Meter vom Landy entfernt. Oh mein Gott. Direkt die neben dem wirklich, Auto.
Also die war bestimmt, was würdest du sagen, 1 Meter lang?
Ja.
Schon. Die hat sich halt so
also
gekringelt.
Es gibt natürlich sehr viel größere Schlangen. Aber es war ja eine Kykladenviper, oder?
Ja, es war eine Kykladenviper.
Also es war schon ein ordentliches Exemplar.
Und die hat richtig geschaut, ne?
Ja.
Also die war wirklich gar nicht auch weg. Die hat mich richtig angeschaut und hat echt
hat dann erstmal abgewartet.
Erstmal abgewartet, genau. Das war echt total faszinierend. Also ich habe da ja nicht so eine schlimme Angst. Ich hatte irgendwie schon mal, ich war irgendwann mal in so einem Club in Tunesien und bin auch sofort nach vorne gelaufen und habe mir so eine Boa um den Hals legen lassen. Also ich habe da irgendwie gar nicht... Ich habe da nicht so eine große Angst, seltsam. Ich
das so,
nicht
gehört da so zum Touri-Programm.
Ja,
ne?
Ganz
danach
schlimm.
Warst du Kamelreiten
ja
und dann noch zur Berberhochzeit.
Ja, genau. Das ist so. Ja. Das ist so. Kamelreiten, Berberhochzeit. Und das ist ja Tierquälerei, also so eine Schlange zu halten und die irgendeinem blöden Touri irgendwie um den Hals zu legen. Also ich halte da überhaupt nichts von. Das würde ich nie wieder machen.
Ja.
Ich habe das nur jetzt erzählt, weil ich einfach sagen wollte, ich habe nicht so große Angst vor Schlangen. Das wollte ich sagen.
Ja.
Also
ich habe ein bisschen wieder, ich hatte vergessen, wie schnell die sind, weil letztes Mal, war das letztes Jahr oder vorletztes, als wir auch eine direkt, die dann auf uns zukam,
wo
Thomas, der Schlangenexperte, uns ja hinterher erzählt hat, dass das nur war, weil das war ein Männchen und es war die Paarungszeit und dann sind die total bekloppt.
Mhm.
Normalerweise sind die ja scheu und hauen ab. Und da hatte ich schon ein bisschen Schiss, weil die so super schnell war und auf uns zukam und im letzten Moment dann abgedreht hat.
Ja.
Und das hatte ich vergessen, wie schnell die sind und als sie jetzt diese hier. Mhm. Irgendwann ist sie dann ja weggeschlängelt in die Büsche und da habe ich wieder gesehen, oh, ist die schnell. Wahnsinn.
Vielleicht war die andere eine Problemschlange, weißt du? So wie Problemschlange.
Die war einfach im Paarungswahn.
Ja, Problembär Bruno ist dann halt Problemschlange.
Horst.
Genau, Problemschlange Horst. Aber die war ja gar nicht problematisch. Es gab ja gar kein Problem. Also ist ja einfach abgedreht dann und dann war auch alles gut.
Ja.
Also ich fand es auf jeden Fall sehr faszinierend. Und wo wir gerade bei unseren Tierbeobachtungen sind.
Nee, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, weil du die ganzen Pflanzen auch aufgezählt hast und was wir auch alles an Kräutern, an Gewürzen und so hier entdeckt haben. Aber es gibt ja eins, was wir die ganze Zeit suchen oder Ausschau danach halten und noch nirgends gesehen haben.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Minze. Du bist ja die ganze Zeit, oh, da ist Minze.
Und dann
was irgendwie entfernt wie Minze aussieht, wird erstmal gerieben.
Ja.
Und dann bist du ganz enttäuscht, weil es nach nichts riecht.
Immer traurig. Aber Thymian haben wir jetzt gefunden.
Ja, und der roch ja wirklich.
Wirklich extrem. Und was ich auch total schön fand, ich hatte ja in einer von den letzten Folgen von den Lupinen erzählt, die so wunderschön am Wegesrand blühen. Und jetzt haben wir die Schoten. Also die bilden ja dann Schoten aus wie Erbsen. Also es ist ja ein Erbsengewächs, also Lupinen. Und die haben ja dann auch so Erbsenschoten, richtig? Mit so ganz hübschen, wie sagt man denn, Erbsen? Ja, mit hübschen Erbsen. Und die waren dann auch schon so angetrocknet, also so ready to explode. Und davon habe ich halt ein paar genommen und die sind dann sofort so aufgesprungen, so richtig wie so Knallbonbons. Also ja. Das fand ich auch total faszinierend und das habe ich auch noch nie so extrem erlebt. Das ist wirklich so wie unter Spannung und dann hat man sie einmal berührt und dann macht es so Peng. Und
in echt habe ich das auch noch nie gesehen. Ich kannte das aus einer Doku, dass das extra so ist, dass die so auf Spannung sind dann, wenn sie trocknen und dass sie das machen, damit die Erbsen da drin halt möglichst weit weg katapultiert werden. Aber es ist ja wirklich lustig, wie das in echt aussieht
und auch der Sound. Ja, anhört, genau. Da habe ich ein paar gesammelt, weil ich dachte, ach, dann pflanze ich die nächstes Jahr bei uns mal und guck mal, ob was passiert.
Ja.
Und nochmal ganz kurz zurück zu dem geflügelten Strandflieder. Also googelt das mal, wenn euch das interessiert, weil das so hübsch ist. Das ist eine Strohblume, die so lilafarben ist. Und dann ist in diesen kleinen Strohblümchen noch eine weiße Blüte, die dann den Nektar hat für die Schmetterlinge.
Stimmt, ja. Die haben eine Blüte in der Blüte sozusagen.
Ja, so obendrauf. Und dann ist natürlich, wenn das abgeerntet ist sozusagen, dann fällt halt diese weiße Blüte ab. Aber diese lila Blüten, die bleiben und dann kann man die nachher, also die sind fast schon trocken. Es ist wie eine Strohblume ja auch.
Ja, also ist dir gerade aufgefallen? Ich habe sozusagen gesagt und du hast es sofort im nächsten Satz auch gesagt. Mhm. Wir hatten das schon mal. Das ist die Sozusagen-Krankheit.
Das machen wir nicht.
Die immer wieder mal, das ist wie die Grippe. Die geht immer von Markus Lanz aus und spreadet dann über alle Podcasts.
Aber ich höre den gar nicht. Ich höre das nicht.
Ja, also, aber ich...
Ach so, du hast angefangen.
Wir dürfen das Wort nicht mehr sagen.
Okay, wir werden das Wort rausschließen.
Oder ich höre ja auch Streitkräfte und Strategien. Mhm. Carlo Massala, der spreadet das auch immer. Der sagt in jedem Satz zweimal sozusagen.
Ich finde es so lustig, was wir für Podcasts hören unterschiedlich. Also ich höre so einen Podcast von einem Medium, Taylor Page. Magic Hour Podcast, da geht es um Spiritualität und um Mediumship und so weiter und Astrologie. Finde ich total spannend. Du hörst Streitkräfte und Strategien und dann tauschen wir uns halt über die Inhalte aus.
Ja, naja, ich höre ja auch spezielle wie Streitkräfte und Strategien, aber auch Anne Will und ja, wenn ich in der Laune bin, höre ich mir sogar Lanz und Precht an, aber auch totalen Quatsch. Wobei Lanz und Precht manchmal auch echt Quatsch ist, was die reden. Aber
auf jeden Fall fand ich ja das immer so schön mit der Keminate, aber irgendwie gibt es das nicht mehr, oder?
Ja, Keminaten-Richard. Richard will das loswerden mit der Keminate. Er ist jetzt immer ganz bockig, wenn Markus sagt, wo bist du gerade, wo erreiche ich dich? Früher hat er immer gesagt, in der Keminate. Und jetzt macht er das nicht mehr und er ist dann immer ein bisschen genervt, weil ich glaube, Markus will gerne, dass er das sagt, weil das ist so der Signature-Satz. Mhm. Er sagt dann immer so, am altbekannten Ort oder so.
Ja.
Ja, das ist dann echt witzig und unterhaltsam.
Der Anfang, der erste Satz.
Ja. Und manchmal ist es ja auch sehr informativ, aber manchmal ist es dann auch, Richard denkt, glaube ich, dass er zu allem Experte ist und niemand ist Experte für alles. Mhm. Außer Klaas Häufer Umlauf. Aber
was?
Ja, der hat eine Sendung, die heißt Experte für alles.
Aber der liest sich
obwohl, da geht es, glaube ich, gerade darum, dass er kein Experte für alles ist. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe die noch nie gesehen.
Ach so.
Jedenfalls manchmal denke ich dann so, ja, also du bist zu diesem Thema kein Experte und ihr solltet auch nicht drüber reden dann. Jedenfalls nicht so mit diesem allwissenden Duktus.
Aber das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also generell finde ich es schwierig, man kann immer so einladen, dass man irgendwie vielleicht was weiß, damit man also weil
ja so ich steuere ein bisschen was bei, vielleicht habt ihr auch noch oder wer es besser weiß, soll uns gerne schreiben.
Ja, genau.
Und
und es ist ja also
man gibt Anregungen, wenn jemand das Thema spannend findet, dann kann er sich ja selber noch weiter informieren.
Genau, so.
Ja.
Das finde ich eigentlich immer besser, als wenn man so alles weiß.
Ja.
Also so sagt,
außer wenn
man
jetzt wirklich
weiß.
Für irgendwas eine Expertise hat. Also wenn du übers Schreiben, wobei auch du redest ja nur darüber, wie Schreiben
könnte
für dich
ja nie.
Ist.
Also ich könnte
und
ja nie.
Verallgemeinerst es nicht für alle Autorinnen.
Nein.
Und ich weiß nicht, also ich bin schon ausgewiesener Experte für Türöffnungsknöpfe und wie man sie ersetzt.
Ja.
Und dazu habe ich einiges zu sagen, aber ansonsten versuche ich auch immer möglichst.
Also ich könnte auch
viel. Ich hoffe, dass das so rüberkommt, wenn ich Sachen sage, weil ich habe ja auch schon Quatsch geredet. Ah nee, das habe ich nämlich in der letzten Folge zum Beispiel. Das ist das Schöne, wenn man selber schneidet, seinen Podcast.
Hast du den Quatsch
rausgehört? Ich habe, als wir über die alten Griechen geredet haben und was die alles schon entdeckt haben und so, und dann habe ich die in einem Satz genannt mit Galileo Galilei. Mhm. Und das hat sich dann so angehört, als wenn ich denken würde, dass der auch Grieche war und irgendwie in der Antike schon zugange war. Und dann habe ich es einfach rausgeschnitten, weil mich das gewurmt hätte, wenn Leute das denken, dass ich das nicht weiß.
Aber da muss man auch wissen, so was einen wurmt und was nicht.
Ja, ich habe mir das dann schön geredet und gesagt, ja, ich will ja auch nicht, wenn sich das so anhört, als wäre der Grieche, ich will ja keine falschen Informationen. Mhm. Vielleicht hören ja auch junge Leute zu, die das tatsächlich nicht besser wissen. Und dann laufen die auch rum und sagen, Galilei, der alte Grieche.
Ja.
Aber in Wirklichkeit war es nur Eitelkeit.
Das ist auch Hut ab, Carsten, dass du da so ehrlich bist, ja? Und dein Ego da im Zaum hast und dich
ich
da...
Ich wollte einfach, dass die Leute mich weiterhin für extrem intellektuell halten.
Sehr schön, sehr schön. Also es wurde auch schon gut angenommen, ja, die Intellektualität.
Ja?
Ja, also wir Ach, haben
wie
gutes...
lustig übrigens, gutes vielleicht Feedback. Hast du da auch jemanden mit angesteckt, weil hier Apokalypse und Filterkaffee höre ich ja auch und Micky Beisenherz. Ich weiß nicht, ob er das schon immer falsch gesagt hat, aber der hat jetzt in der letzten Folge intellektuell gesagt.
Das glaube ich dir nicht.
Doch.
Glaube ich dir
Doch,
einfach nicht.
Ohne Scheiß, ich spiele es dir nachher vor.
Ja, also warum das jetzt besonders witzig ist, das müssen wir dann nochmal
andermal...
Oder
vielleicht war es auch in seinem anderen, er hat ja noch einen Podcast, wie heißt der noch, Friendly Fire. Ja. In einem von beiden auf jeden Fall.
Also warum das jetzt besonders lustig ist, das müssen wir dann nochmal andermal erklären.
Naja, oder in der letzten, man muss die letzte Folge halt nochmal hören.
Nein, ich meinte jetzt wegen den Marden und den
Ach
Sarden.
So,
das war ja auch so witzig.
Die sardischen Marden.
Das müssen wir dann vielleicht nochmal ein andermal erklären. Ja,
das ist dann der Cliffhanger für in 8 Folgen.
Ja, bei der nächsten Staffel.
Ja. Oder wir flechten das noch mit ein in die ominöse Schottland-Staffel, wenn die irgendwann dann auch kommt.
Oh, ach, das wäre so schön.
Ja, das machen wir irgendwann.
Wir haben da so eine lustige Folge. Also ich erinnere mich an eine Folge ganz besonders, die so lustig ist. Ich glaube, die höre ich mir dann bald mal wieder an, weil ich das gar nicht erwarten kann. Wir machen das jetzt, Carsten, bitte.
Ja, die höre ich auch gerne jetzt nochmal durch, weil das, wir haben ja eigentlich auch gesagt, wir wollen das für uns als Reisetagebuch.
Ja, genau.
Also wenn man sich gar nicht mehr dran erinnert, was man da alles erzählt hat und dann kommen halt, dann erzählen wir uns selbst, was wir Schönes erlebt haben.
Ja, voll cool. Ist ja jetzt schon manchmal, ne, wenn man irgendwie nur eine Staffel zurückgeht und mal kurz reinhört, denkt man so, ach ja, stimmt ja.
Da waren wir ja auch und das haben wir erlebt. Und genau.
Ja.
So, also zurück zu dem, was wir jetzt erlebt haben. Wo waren wir überhaupt?
Genau, ich wollte erzählen von den Tierbeobachtungen. Also wir haben jetzt ja diese Schlange getroffen, das war ja schon super aufregend. Und dann haben wir letztens am Abend, also irgendwie saßen wir da an einem schönen Platz in unseren Fallstühlen und haben da ein bisschen aufs Meer geschaut und die Sonne ist untergegangen und wir hatten es richtig schön, ne, und haben Mückenlicht angezündet und uns mit einer Autanwolke umgeben, weil die Mücken dann plötzlich angedüst kamen. Ja. Aber es war so ein richtig schöner, lauschiger Abend. Und dann haben wir aufs Meer geschaut und so das Plätschern genossen und so und alles genossen und dann kam erstmal, also dann hast du irgendwie so gemeint, guck mal, da ist ein weißer Reiher, glaube ich, da hinten.
Mhm.
Und dann habe ich den halt auch gesehen, wie er so an der anderen Uferseite so rumgestarkst ist. Und ich so, ja, das ist, glaube ich, einer, weil er auch diese typische Kopfbewegung hatte und so. Und ich hatte den am Nachmittag vorher schon einmal gesehen. Und für mich sind ja so weiße, also Reiher generell, das ist ja so unser Tier jetzt, ne, würde ich sagen. Also unser Krafttier und unser Zeichen auch, dass alles in Ordnung ist. Und der war dann auch wieder hier jetzt auf der Kapaninsel in unser Hippie Day. Und dieser weiße Reiher kam dann auch einmal so ganz nah über dem Wasser so lang geflogen, ne, in unsere Richtung, einmal so von links nach rechts. Und dann meintest du so, ja, ich glaube, ich habe auch noch einen Graureiher gesehen. Und dann habe ich so gesagt, nee, das glaube ich nicht, weil ich habe jetzt wirklich schon viele Stunden hier in der Hippie Bay aufs Wasser geschaut und ich habe überhaupt noch keinen Reiher hier gesehen und das glaube ich nicht. Ich glaube, das war irgendwie eine Krähe. Und du so... Entschuldigung.
Also, nee, der Flügelschlag sah schon sehr reiherig aus.
Ja. Und ich so, weiß ich jetzt auch nicht und so. Und dann wurde das immer dunkler und dann sitzen wir da so, du machst irgendwas und dann kommt ein Tier geflogen, ein großes Tier und setzt sich wirklich 4 Meter vor uns hin. Und dann ist das ein Graureiher und guckt uns an und ich so, ich wollte halt auch, dass du es siehst. Carsten. Und dann hast du halt geschaut und dann hat er aber auch geschaut und ist dann halt sofort weggeflogen. Aber es war so unfassbar schön. Also so ein unglaublicher Moment.
Übrigens, letztes Jahr haben wir hier immer Schwalbenbucht gesagt.
Stimmt.
Weil hier dieser Schwalbenschwarm war.
Stimmt.
Und das hatte ja auch eine besondere Bedeutung für uns, weil da hattest du gerade den Vertrag unterschrieben für über der Brandung. Und da spielen Schwalben halt auch eine besondere
Rolle. Vielleicht.
Das ist ja kein Spoiler.
Naja, gut, okay. Ja, genau. Noch ganz kurz zu den Reihern, weil das möchte ich auch auf keinen Fall vergessen. Also ich meine, ich werde es auch nicht vergessen, aber ich finde es gut, das nochmal hier im Podcast zu erzählen. Auf der Marmorinsel hatten wir auch so einen schönen Abend mit einem tollen Sonnenuntergang. Und da kam ein Bötchen angefahren im Sonnenuntergang, kam so auf uns zugeschippert, ein Fischerbötchen. Und ich habe das so gesehen und du hast, glaube ich, auch so hingeschaut. Und dann haben wir so, also sind so Möwen im Schlepptau von diesem Fischerbötchen. Und dann kamen noch von der anderen Seite auch irgendwie so Vögel angeflogen. Und ich so, das sind keine Möwen. Das sind Reiher. Und dann haben wir festgestellt, dass hinter dem Fischerbötchen einfach zwei Reiherschwärme flogen, die sich,
dann vereinigt haben.
Und also wir beide haben echt geheult. Ne? Das war so ein krasser Moment.
Das war ja auch wirklich so ein richtig kitschiger Moment, weil vor der Sonne, die am Untergehen war und so, das war einfach, hättest du gleich so ein Poster von drucken können.
Genau, und dann sind sie halt zusammen, also sie sind aus getrennten Richtungen gekommen und dann haben sie sich zusammengeschlossen und sind dann in eine Richtung weggeflogen. Ja, ne?
In den Sonnenuntergang.
In den Sonnenuntergang. Und wir haben echt gedacht so, ey Leute, komm. Und
Griechenland, mach mal halblang.
Mach mal halblang. Und es ist halt so extrem, weil es immer in so Momenten ist, wo irgendwas Maßgebliches gerade passiert.
Ja.
Also ich meine, bei uns passiert ja viel Maßgebliches, aber so als Unterstreichung, also das ist jetzt wirklich nochmal extrem. So.
Ja.
Also der Reiher, es ist immer so, wie als würde das Universum mal kurz irgendwie so mit dem Augenzwinkern oder mal mit dem, auch mal mit dem Holzhammer irgendwie mal kurz neben uns aufschlagen und sagen, so, ihr Lieben, ihr macht das schon ganz gut, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das ist richtig schön.
Ja.
Ist toll.
Franzi, ich hatte ein Erlebnis gestern und zwar viel früher, als es eigentlich sein sollte. Ich hatte gestern meinen ersten Brennnessel-Po. Und ich weiß nicht, muss ich das erklären jetzt nochmal? Oder was ist eigentlich das Gegenteil vom Cliffhanger? Wenn man nicht den Cliffhanger macht für die nächste Folge, sondern sagt, du musst einfach die letzte Staffel hören. Ich glaube, letzte Folge, letzte Staffel oder so. Ein Backhanger.
Backbanger.
Okay, ein Backbanger. Ah, das klingt aber irgendwie nach einer...
Ach so, das klingt nicht... Das geht dann eher so in die Lüsterklemmen-Situation. Ja, genau. Ja, okay. Dann,
dann machen wir einen Backhanger.
Ein Backhanger, okay.
Ja, weil ich habe gestern, das ist ja eigentlich, gibt es das erst, wenn es richtig heiß ist. Ich habe aber gestern, weil ich so fleißig bin, ich habe ja den ganzen Tag im Auto gesessen und gearbeitet.
Ja.
Und mit dem Laptop auf dem Schoß, der dann auch, weil ich das Schnittprogramm laufen hatte, ist der sehr warm geworden. Und dann hatte ich so einen heißen Hintern.
Aber wenn du den im Schoß hast, wieso hast du dann einen heißen Hintern? Das verstehe ich irgendwie gerade gar nicht.
Naja, weil die ganze Körperregion sich erhitzt.
Ach so. Das ist gerade irgendwie so, hä?
Dachtest du, wieso? Da musst du auf dem Bauch gelegen und dir den Laptop auf den Po gestellt haben.
Genau, ganz seltsam. Du Schlangenmensch. Du hast ja deine Yoga-Übung währenddessen.
Nein.
Du, aber du hast ja erst geschnitten und dann hast du aber noch was anderes Cooles vorbereitet. Du hast nämlich eine Arbeit gemacht, die ich eigentlich hätte machen sollen. Du bist durchs Manuskript gegangen, um die griechischen Wörter rauszufischen, weil Corinna Dorenkamp nämlich morgen das Hörbuch einliest von Über der Brandung.
Ja, genau. Und sie nochmal darum gebeten hat, dass wir die griechischen Worte nochmal aufnehmen, wie sie die aussprechen soll und die Namen. Und ja, dann haben wir das aufgenommen für sie und ich habe es dann nochmal zusammengeschnitten und benannt und so, damit sie einzelne Audiodateien hat.
Das ist so ein besonderer Moment, wenn dann mit dem Buch so Dinge passieren. Also es sind dann immer so Meilensteine, ne?
Ja.
Also das, klar, wenn das Cover kommt und dann darf man irgendwie davon erzählen und dann macht man eine Pressemappe und dann macht man dies und das und dann wird auf einmal mit dem Buch passieren halt Dinge, die eigentlich nicht mehr in deiner Kontrolle sind auch, ne?
Ja.
Also so, dann wird ein Hörbuch draus gemacht von Corinna, die ja auch schon alle anderen Bücher eingesprochen hat und die auch hier beim Podcast mitgewirkt hat, nämlich...
Stimmt, die Stimme am Anfang im Intro und im Outro.
Genau, ja. Sie macht das halt so toll und hat wirklich so ein unglaubliches Wissen. Also sie hat das ja schon als Kind gemacht, Hörbuch einsprechen und Filme synchronisieren und so weiter. Und das ist wirklich so...
Ja, Corinna ist ein alter Hase, die ist ja noch gar nicht so alt. Aber
also sie hat das halt schon als Kind gemacht, ne? Und das ist, glaube ich, dann, also man, es ist dann so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe ja auch mit ihr im Lass mal treffen in dem Interview-Podcast drüber gesprochen, wie ihr Weg so war. Und das ist ja auch war wirklich ein richtig schönes Gespräch. Und
man könnte eigentlich 10 Folgen nur mit ihr aufnehmen.
Ja, und auch so lustig, ne? weil sie halt dann sagt, ja, sie ist da so super starr. Also ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn wir so Podcast aufnehmen, versuche ich ja auch möglichst starr vor dem Mikro zu sein, damit es keine komischen Geräusche gibt vom Kabel und so. Also ich kann das nachvollziehen, wenn sie sagt, sie ist da komplett starr vor dem Mikro. Also der Körper ist praktisch ganz gerade und Mikrodisziplin, genau. Aber ihre Emotionen kommen ja total extrem.
Das finde ich so extrem, weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen in so Making-ofs, wenn Schauspieler sich selbst synchronisieren müssen zum Beispiel. Die spielen dann halt auch die Rolle in dem Moment und bewegen den Körper und so und treiben den Tonmann in den Wahnsinn oder die Tonfrau. Und Corinna, die kann das ohne sich zu bewegen, aber die spielt ja richtig. Also es ist wirklich... Total. Ja, das ist echt bewundernswert. Und deswegen bin ich auch gar nicht so aufgeregt. Mhm. Man ist ja die ersten Mal, man ist ja so, weil das ist was, was man selber nicht kontrollieren kann. Und dann kriegt man irgendwann das Ergebnis und man denkt dann ja, ah, hoffentlich wird das auch gut und so. Und bei Corinna ist das überhaupt nicht mehr so. Ich bin nur gespannt drauf, wie legt sie die einzelnen Figuren an? Mhm. Also wie spricht sie die und wie wird sich Hera anhören und wie hört sich Janis an und so. Aber es ist nicht so, dass ich denke, hoffentlich wird das auch gut. Weil das wird auf jeden Fall gut.
Das wird auf jeden Fall gut, ja. Das glaube ich auch. Es ist einfach nur so, schon aufregend, einfach die Dinge, die dann so passieren. Und ein bisschen ist es auch so, dass ich das immer vergesse, was alles zu tun ist und zu machen noch. Also was dann alles so passiert, was man noch alles im Zuge der Buchveröffentlichung so auf die Beine stellt und macht und was einen auf einen zukommt. Das vergesse ich irgendwie immer, obwohl ich weiß es, aber irgendwie vergesse ich es dann und bin dann doch immer so, ach ja, das ja auch noch und dies noch und das noch und so. Und
ja, und dann machst du halt noch ein Reel. Also jetzt, dass du jetzt, wo du hier bist am Strand, irgendwie noch ein Reel aufnimmst.
Stimmt, das ist für morgen angesetzt auch, für uns.
Auch für das Hörbuch schon und ja, aber das ist ja auch toll. Also du müsstest das ja nicht machen.
Nee.
Es ist ja eigentlich, es ist ja super. Dieses Mal Argon. Der Argon Verlag bringt das Hörbuch raus und die Zusammenarbeit ist ja auch echt toll.
Ja, also, macht richtig Spaß.
Du hast ja darum gebeten, eingebunden zu sein und die haben das mit offenen Armen empfangen und sich gefreut und es ist einfach eine schöne Zusammenarbeit.
Ja, richtig schön. Macht richtig viel Spaß. Und was auch sehr viel Spaß macht, ist natürlich das Feedback aus dem Buchhandel zu bekommen. Das erfreut unser Herz ja auch. Wir kriegen netterweise von unserer Lektorin die Leseeindrücke, die an den Verlag geschickt werden, von den Leseexemplaren, von den Buchhändlerinnen, die jetzt schon die Leseexemplare gelesen haben, weitergeleitet und dürfen uns wirklich sehr oft freuen. Eine Buchhändlerin hat auch auf den Newsletter geantwortet und geschrieben, was sie von dem Buch hält, worüber wir uns auch sehr, sehr doll gefreut haben. Und auch da wieder, das habe ich ja auch schon so oft gesagt, aber auch da wieder in einem Moment, wo ich es wirklich, also besonders diese Nachricht, ich habe es wirklich gebraucht in dem Moment. Und dann kam diese Nachricht und wir saßen in einem Café auf der Marmorinsel, haben irgendwie einen Cappuccino getrunken. Du hast
super Omelette. Gab es vorher eine Nachricht, die nicht so erfreulich war und dann...
Genau, und dann haben wir da gesessen und ich habe einfach so geweint, weil ich mich so gefreut habe darüber, dass jemand versteht, also dass jemand das einfach so sieht, dieses Buch. Und das ist einfach, diese Nachrichten zu bekommen zu etwas, was man aus dem Herzen erschaffen hat, das ist einfach wirklich das Allerschönste.
Ja, dass jemand sich überhaupt die Zeit nimmt, einem zu schreiben und dann auch so, also es war ja auch ziemlich ausführlich und sehr wertschätzend. Ja. Und also da kann man wirklich nur Danke sagen.
Ein großes Dankeschön an alle, die uns bis jetzt geschrieben haben und auch, die immer auf den Newsletter schreiben. Das bedeutet mir auch so viel, dass wir wirklich auf den Newsletter Rückmeldungen bekommen und dass Menschen, liebe Menschen, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht, weil wir machen das ja alles. Also wir machen das. Das macht ja keine Maschine oder so für uns, sondern wir sitzen hier im Landy und suchen Bilder aus und bauen diesen Newsletter. Und wenn dann einfach jemand nur schreibt, hey, das hat mir mein Herz erfreut oder danke für die schönen Worte oder irgendwas, ist so, so schön, weil man einfach dann denkt, ja, das motiviert mich. Ich habe jemandem eine Freude gemacht mit meinem Output und jetzt kriege ich so ein schönes Geschenk zurück. Ja. Das ist einfach toll.
Du nimmst dir dann ja auch die Zeit, also du antwortest ja allen und das werden langsam immer mehr. Ja. Also es wird das Zeitkontingent wird immer größer, was du dafür einplanen musst.
Stimmt, ich weiß.
Deswegen dauert es manchmal dann auch eine Weile, bis du antwortest, aber du antwortest immer.
Ja, ich versuche es auch weiterzumachen, weil ich es wirklich auch schön finde. Ich weiß diesen Austausch wirklich auch so zu schätzen und finde es auch schön zu erfahren, was so in dem Leben von den Menschen, was sie so umtreibt,
ja,
auch, ne?
Und du kriegst ja auch tolle Tipps zurück. Also, ja, weil im Newsletter, stimmt, sind ja auch immer Buchtipps, was, ja, du gerade für Bücher gelesen hast, die du toll fandest.
Ja.
Und dann kriegst du halt manchmal Buchtipps zurück,
ja,
von den Leserinnen.
Das stimmt. Und dann ist es wirklich so, oh ja, es hat mir auch total gut gefallen, ne? So, oder Mensch, jetzt, oder einer Leserin habe ich jetzt auch gerade ein Buch empfohlen, aber liebt noch, das fand ich wirklich richtig toll. Und das hat dann eine Leserin dann eben auch gelesen und fand es auch ganz toll. Und das freut mich dann auch so, dass man da irgendwie denselben, oder dass ich den Geschmack von der Person dann auch getroffen habe, vielleicht, ja, ne, mit der Empfehlung. Und
irgendwann musst du wirklich nochmal einen Buchclub wahrscheinlich machen.
Ja,
aber wann willst du das noch machen?
Ja, also vielleicht muss man das irgendwie anders angehen. Du hattest da ja schon so einen super Ansatz. Ihr könnt ja mal sagen, ihr lieben Hörerinnen, was ihr davon haltet, dass wir einen Buchclub machen, und zwar nur diejenigen, die das Buch dann gut fanden, tauschen sich aus.
Ja, das sowieso. Also,
ja,
weil.
Und man macht es so ganz offen.
Ach so, weil ich meinte, also wer das Buch nicht mochte, sagt dann einfach von sich aus, okay, dann, ich muss es jetzt nicht, weil in diesem Buchclub geht es nur darum, so wie ja auch, das musst du lesen, dein Buchblog.
Ja, genau.
Da stellst du ja auch nur Bücher vor, die dich begeistert,
ja,
haben, und was du nicht gut fandest, das behältst du dann für dich.
Genau.
Und dass man beim Buchclub das so macht, wer das Buch gelesen hat und es nicht mochte, der macht dann halt beim nächsten Mal,
ja,
wieder mit und behält es für sich. Und der Austausch findet nur unter denen statt, die das Buch toll fanden.
Ja. Und was,
und dann sich gegenseitig erzählen, warum sie es toll fanden.
Ja, und was ich jetzt irgendwie aber
noch
so... Aber
es wird trotzdem genauso viel Zeit erfordern.
Das stimmt.
Also,
ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall. Und was ich auch noch so ein bisschen denke, ist so, okay, ich möchte natürlich, dass wir alle ein Buch lesen, wo ich denke, okay, bei dem ich denke, das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut. Oder das macht mir Spaß. Ja, ich möchte es vorher lesen. Also das Risiko ist mir zu groß, jetzt einfach irgendein Buch zu nehmen, wo ich,
ach so,
denke,
dass
es
du
könnte
das selber auch dann
vorher,
ja, okay,
lesen. Also,
ja,
ne, eigentlich möchte ich es mit allen zusammen lesen, aber dann funktioniert das Konzept mit dem.
weil sonst musst du sagen,
ich bin raus.
Ihr müsst es alleine besprechen.
Ja.
Ich bin nicht dabei, weil ich fand das
dabei
blöd.
Ja, aber dann habe ich mich ja auch geäußert. Das möchte,
ja,
ich nicht.
Ja, genau. Es geht ja gerade darum, dass man einfach dann,
ja,
sich komplett raushält.
Also irgendwie funktioniert das Konzept richtig gut. Ich glaube, wir müssen da nochmal...
Ja, wir müssen das noch ein bisschen austüfteln.
Ja, noch ein bisschen austüfteln. Aber so vom Ding her finde ich es schön. Und dann am schönsten wäre es natürlich, wenn man es in Präsenz macht. Ne? Wo ich grade,
das Leben ist zu kurz, um über Bücher zu reden, die einem nicht gefallen haben.
Ja, das sagen
wir. Man hat ja dann
oft
schon Zeit verschwendet mit dem Lesen.
Ja.
Manchmal ist es ja wirklich so, dass man ein Buch zuklappt und denkt, oh Mist, so, ich hätte es einfach in der Hälfte, ach, abbrechen sollen, weil es mir wirklich gar nicht gefällt, auch das Ende nicht. Also mir geht es so manchmal. Du kannst Büchern immer irgendwie was abgewinnen.
Ja, weil ich immer was lerne. Also ich,
ja,
lerne immer auch natürlich manchmal auch was darüber, wie ich es nicht machen möchte. Also ich möchte da auch keine Wertung reinbringen, weil für mich ist es auch so, dass wenn ich ein Buch lese, wo ich denke, boah, das ist jetzt irgendwie richtig schlecht. Ich sage es jetzt einfach mal so. Das hatte ich jetzt wirklich lange nicht mehr. Denke ich einfach, so möchte ich es nicht machen. Also es ist für mich richtig schlecht in dem Moment. Das möchte ich immer dazu sagen. Es ist nicht allgemeingültig, was ich sage,
ja,
über Bücher. Für mich ist es richtig schlecht, wenn ich sowas überhaupt sage. Und dann weiß ich aber, okay, so möchte ich halt nicht schreiben oder solche Geschichten möchte ich nicht erzählen. Also dann habe ich schon wieder was draus gelernt oder also mir dann auch Gedanken darüber zu machen, warum ist das jetzt für mich so schlecht? Also triggert mich das jetzt einfach nur oder ist das wirklich, ist da was dran?
Eigentlich ist es, also wenn ich mich recht entsinne, bei mir erzählst du es ja, wenn du ein Buch richtig schlecht fandest,
ja,
und es ist eigentlich immer nur, es sind immer nur so alte weiße Männerbücher. Wo du wirklich sagst, okay, dieses Buch braucht die Welt gar nicht.
Oh, ich habe jetzt echt lange, ich lese ja gar keine Bücher mehr von,
nee,
Männern. Deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viele schlechte,
ja,
dabei. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung.
Das ist das Schöne.
Nein, nein.
Doch, du hast neulich ein Buch von einem Mann gelesen. Was war denn das noch, das du gut fandest?
Weiß ich nicht mehr. Wirklich?
Doch, warte. Was war das denn noch? Weiß ich nicht mehr. Ja, das ist ja ganz schön sexistisch,
stimmt,
von dir.
Stimmt, das war, es
sagst,
war jetzt
ich
aber
lese
auch,
keine Bücher von,
genau,
Männern.
Genau, also es war jetzt auch die...
Es ist ja auch nicht so. Du sagst ja, du...
Das stimmt auch nicht, nee.
Es ist einfach nur, wenn du zwei Bücher angeboten bekommst und darfst dir eins aussuchen und die findest du beide spannend und eins ist von der Frau und eins vom Mann, dann nimmst du halt lieber das von der Frau. Du hast auch irgendwann mal gesagt, es ist auch ein bisschen der Ausgleich der strukturellen Benachteiligung.
Das ist das mein Mikrofeminismus.
Bücher von,
fertig,
Männern werden mehr besprochen im Feuilleton und in den Medien generell und Männer kriegen größere, was, Vorschüsse und so weiter. Und ich finde, dann ist es nur fair zu sagen, ja gut, ich versuche das ein bisschen auszugleichen. ich kaufe bevorzugt Bücher von Frauen.
Mikrofeminismus, Carsten.
Ja.
Das ist mein Mikrofeminismus, so lebe ich den aus. Und ich habe ein Buch gelesen.
Und ich ja auch dann, weil ich lese ja eigentlich, es kommt ja selten vor, dass ich ein Buch kaufe, was du nicht eh auch lesen willst.
Stimmt.
Das heißt, ich bekomme eigentlich alle Bücher von dir vorkuratiert.
Mhm.
Das heißt, dadurch lese ich eigentlich auch nur Bücher von Frauen.
Ich habe ein gutes Buch von einem Mann gelesen und zwar von Rick Rubin, The Creative Act.
Stimmt, das war's. Das meinte ich.
Und das war wirklich sehr, sehr gut. Also das hat mir wirklich super gut gefallen. Und alles, was da drin steht, also da ist
allerdings kein Roman, aber
nee,
trotzdem.
Es ist ein Buch über Kreativität und es ist ein geniales Buch. Und Rick Rubin ist aber für mich eine
Frau.
Nein, aber es ist irgendwie so ein...
Er ist auf jeden Fall, er hat überhaupt nicht diese Alpha-Dude-Energie. Er ist kein alter weißer Mann.
Nee, er ist ein sehr spirituelles Wesen, habe ich so das Gefühl.
Natürlich schon, weil er ist, ich glaube, der ist sogar älter als ich und er ist ein Mann und weiß.
Und riesig groß.
Aber er hat einfach nicht dieses alter weißer Mann-Mindset.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr kluges, tolles...
Inspirierendes
Buch. Richtig gut.
Ja.
Und intellektuell ist es auch.
Ja. Intellektuell anspruchsvoll.
Ja.
Hast du das auch vorgestellt? Auf das musst du lesen?
Ja, habe ich vorgestellt, weil es wirklich genial ist. Ich muss noch kurz was sagen, weil ich doch gesagt habe, in Präsenz ist es besonders schön. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die Lust haben, uns mal in echt zu treffen. Wir machen ja auch eine Lesereise zu Über der Brandung. Also falls ihr da Lust habt, mal zu gucken, wo wir sind, findet ihr die Termine unter franziskajebens.de. Da gibt es einen Menüpunkt Lesungstermine und da findet ihr die Termine, die es bisher gibt.
Ja, und ich bin als Roadie dabei, deswegen trefft ihr uns beide.
Genau.
Ich baue die Technik auf.
Du bist so nett,
weil
dass
es nicht nur eine Lesung ist, sondern du erzählst auch viel und zeigst Bilder dazu und Videoclips und man kann dann kriegt so ein bisschen Making-of, wie ist das Buch entstanden und was hat mich inspiriert. Und
ich freue mich da schon so drauf. Das wird richtig schön.
Ja.
Schön. Ja. Was ich noch erzählen wollte, ist, also beziehungsweise du hast mir das erzählt und mich damit total überrascht, dass Pudding mit Aussicht in 83 Ländern gehört wird mittlerweile.
Ja, verrückt, ne?
Völlig
und
verrückt.
Und ich dachte erst,
ist es ein Witz?
Also es gibt ja nicht so viele Hörer, wir sind ja nicht gemischtes Hack oder Lanz und Precht.
Mhm.
Und erst dachte ich, sind das alles irgendwelche Bots? Und das kann ja nicht wirklich sein, aber dann habe ich mal nachgeguckt. Also ich glaube, du kannst dann so die Liste runterscrollen und die letzten 8 Länder oder so, die aufgezählt wurden, da ist es jeweils ein Stream nur, für diese Folge
KI.
Nur ein Stream und dann dachte ich, das könnte sein, dass da irgendwie
KI-Bots.
Ja genau, weil sie sagen, wir wollen natürlich nur von den Besten lernen.
Das ist jetzt meine Freundin.
Also ich finde die Vorstellung, dass ein KI-Bot mit unserem Quatsch gefüttert wird, den wir teilweise reden. Das ist, finde ich, ist irgendwie lustig.
Es ist gleich so die Motivation, da noch mehr Quatsch zu reden, natürlich. Ne? Das ist natürlich so, lass mal noch mal ein bisschen einen drauflegen.
Aber auf jeden Fall, die in den anderen Ländern sind es halt auch ein paar mehr Streams und das finde ich echt spannend.
Also liebe
Aber
Grüße.
Aber es ist ja wahrscheinlich auch für reiseaffine Leute interessant, dieser Podcast, und dann ist es vielleicht kein Wunder, weil wir hören ja auch unsere Podcasts, die wir sonst hören, wenn wir nicht in Deutschland
sind.
Stimmt,
wenn man unterwegs ist.
Also man hört es im Urlaub, hat man gerade Zeit.
Ja.
Oder in der Bahn, im Flieger, auf dem Weg dahin oder so.
Also sagt einfach mal Bescheid, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, weil ich finde das immer total spannend zu erfahren, wo wir gehört werden.
Ja.
Ja, also irgendwie so, schreibt einen Kommentar auf Spotify drunter oder was weiß ich.
Beziehungsweise das erfahren wir ja über die Statistiken von Podigy.
Ja, aber wer?
Aber ob das wirklich Menschen sind.
Ob es wirklich Menschen sind und kein KI-Training-Bot.
Ja.
Oh mein Gott, das ist ja wirklich, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Man kann wirklich heutzutage gar nichts mehr glauben, ne, Carsten?
Ja,
muss
stimmt.
Wirklich alles hinterfragen, ständig.
Ja.
Ja, aber wann war das noch nicht so? Das hatte nur andere Ausmaße heutzutage, ne? Ist dir eigentlich klar, dass wir die Fährfahrt auf die Insel von Tom Hanks geprellt haben? Das Ticket.
Ach, das, ja, habe ich aber schon wieder vergessen.
Das fand ich auch echt lustig. Wir sind einfach nicht zu dem Bütchen gegangen, wo man bezahlen muss und sind einfach stoisch sitzen geblieben im Auto.
Ja, weil wir kennen das halt noch aus unserer Kindheit, die Kanalfähre, Nordostseekanal. Weil da kommt ja einer rum und kassiert.
Stimmt. Und in Schottland auch.
In Schottland, genau. Da kommen sie auch zum Auto und kassieren.
Dolgy Breaks.
Und es kam keiner und dann waren wir auf einmal schon da und
sind runtergefahren
und dann haben wir hinterher erfahren, dass da so ein Bütchen auf der Fähre ist, wo man selber hingehen soll, um zu bezahlen.
Ja. Wir dachten, ach Mensch, vielleicht hat Tom Hanks da irgendwie die Fähre gesponsert und das ist jetzt einfach so Goodwill.
Ja, genau.
Weißt du, es ist so, nee.
Weil Tom Hanks möchte gerne, dass möglichst viele Leute auf die Insel kommen. um ihn zu begaffen, da, wenn er mal 5 Minuten seine Ruhe haben will.
Meinst du denn, wir haben sein Haus gesehen?
Nee. Wobei doch, ich habe ja die Theorie, also wir haben ja nur Ausschau nach irgendeiner krassen Villa gehalten, aber ich würde dem zutrauen, dass er einfach eins von diesen kleinen,
so ein kleines
Häuschen, Piki, eher so ein runtergekommenes, was er sich selber, ich habe mir dann ja vorgestellt, dass er, ja, wir sind an einem so einem Haus lang gefahren, so ein ganz uraltes Ding, was jemand gerade dabei war, wieder herzurichten. Gleich kommt Tom Hanks da raus mit so einer Latzhose mit so Farbflecken drauf.
Mit so einem riesigen Strohhut, ne? Ja. Mit so einer kleinen geflügelten Strandfliederblüte, ja, genau, an der Seite, so wie ich das habe.
Mit so einem Volleyball unterm Arm.
Ja, ist nicht passiert.
Stattdessen, wir waren ja auf der Insel der Köche und Töpferer. Da waren wir ja in so einem Restaurant, was wirklich super gut war.
Ja, das stimmt.
Du wolltest auch, glaube ich, deswegen dahin, weil jemand hat dir das empfohlen, gesagt, da gibt es richtig gutes Fischgerichte, ne?
Ja.
Und dann habe ich im Reiseführer gelesen, dass die auch sehr stolz darauf sind, dass Tom Hanks da auch schon essen war.
Ah,
das heißt,
ich weiß,
der ist extra auf die andere Insel gefahren, um da essen zu gehen.
Ja. Ach, ich glaube, der hat eine Yacht, der Tom, und fährt dann da immer so.
Ich glaube nicht, dass er mit der Autofähre da als Zechpreller auch unterwegs war.
Der muss es bestimmt nicht bezahlen. Weißt du, wie ungerecht das eigentlich ist?
Haben sie gesagt, nee, Tom, du musst nicht bezahlen.
Du musst nicht bezahlen, ja. Aber weißt du, was ja so lustig war? Wir haben doch dann da in einer Bucht geschlafen und dann am nächsten Morgen kam noch so ein riesiger Lastwagen mit so 10 riesigen Olivenbäumen vorbei.
Ja, genau.
Dann haben wir gedacht, Tom Hanks kriegt
das
neue.
Sind bestimmt, die werden bestimmt bei Tom Hanks um die Villa rumgepflanzt.
Ja. Also wir haben uns viel Gedanken über Tom Hanks gemacht und uns darüber, ja, einfach nachgedacht, wie das so ist jetzt. Ob er da überhaupt noch Zeit verbringt oder ob das jetzt einfach ihm zu voll geworden ist. Ob das jetzt vielleicht auch so sein Domizil ist, so sein Undercover, also dass das praktisch so, um die Leute auf eine falsche Fährte zu locken, weil eigentlich ist er schon längst auf einer anderen Insel, weißt du?
Ja, der ist, eigentlich hat er eine kleine Hütte auf der Pirateninsel.
Ja, genau.
Und hat sich aber auch noch ein Haus gekauft auf Tom Hanks seine Insel und hat das an die große Glocke gehängt.
Und dann ist
und jetzt
so,
fahren alle dahin und halten nach ihm Ausschau.
Genau, und dann ist es so wie bei Kevin allein zu Hause mit diesen Puppen, die Kevin so durch die Gegend schiebt. Weil es gibt bestimmt auch einen Aufsteller von Tom Hanks, weißt du, den er dann so programmiert. Ja. Oder er hat irgendjemanden angestellt, der nur diesen Aufsteller immer...
Tom Hanks Schattenrisse da vor den Fenstern hin und her schiebt.
Ja. Und auch mit so einem Winkearm.
Und er sitzt nämlich, weil das ist ja gar nicht so weit weg, er sitzt mit so einem Teleskop auf der Pirateninsel und lacht sich tot darüber, wie die Paparazzi da vor der Villa sich tummeln. Ja.
Oder am Schießstand gibt es doch auch irgendwie so Pappkameraden, die so hoch, sowas.
Ja.
Weißt du, auch so mit so einem Winkearm, wie so eine Winkekatze. Hm. Also das hat er alles auf seinem Grundstück so gemacht, weißt du?
Ja.
Und so da sind...
Da fällt mir ein Film, wo das auch so ähnlich, so, da gibt es auch sowas ähnliches. Steve Martin Film, ein Single kommt selten allein. Mhm. Kennst du den?
Nee.
Und den möchte ich unbedingt mit dir gucken. Weil der ist auch romantisch irgendwie, aber auch sehr lustig.
Ich habe irgendwie so ein schwieriges Verhältnis zu Steve
Martin. Da simuliert er halt, dass er Freunde hat und eine Dinnerparty gibt und hat dann auch so Puppen und dass das von außen so aussieht, als wenn da voll die Party am Abgehen
ist. Es ist immer so ein bisschen unangenehm, finde ich. Also es
Steve
ist wirklich,
Martin? Ja, weil es sehr...
Weil so realistisch
er sehr,
ist.
Ja. Also es ist sehr gesellschaftskritisch.
Ja. Ach ja, ja. Ich glaube, ich muss auch mal wieder den Film mit ihm sehen und Meryl Streep, den fand ich auch schön. Und mit, ich komme jetzt nicht drauf, wie der heißt. Immer richtig cool.
Welcher ist das denn? Worum geht's da?
Das Scene mit ihrem Ex-Mann, der Schauspieler von The Rock, nicht The Rock, hier 30 Rock.
Alec Baldwin?
Ja, genau.
Es gibt einen Film mit Alec Baldwin und Steve Martin und Mary Streep?
Ja, wo Alec Baldwin der Mann ist. Also die sind geschieden und sie will dann mit Steve Martin.
Ach so, der ist gar nicht so alt, ne?
Nee. Das ist vielleicht 10 Jahre alt.
Ja, den will ich unbedingt nochmal sehen.
Ja, und sie hat dann...
Haben wir den auf DVD?
Ja, den
in unserer Romantic-Comedy-Kiste?
Ja, den haben wir in unserer Romantic-Comedy-Kiste, ja.
Ah ja, schön.
Ach ja, genau. Und was ja noch ein schönes Ferienerlebnis war, war, als wir weggefahren sind von Paros. Wohin eigentlich? Ach ja, genau, auf die...
auf Tom Hanks seine Insel?
Nein, auf die Kapern-Insel.
Ach so, wir mussten auf die Kapern-Insel zurück über Paros wieder.
Mhm. Da haben wir eine 7-stündige Fährfahrt gehabt, tatsächlich. Und es war aber gar nicht schlimm, weil es einfach gutes Wetter war und ganz ohne Probleme ging. Wir konnten draußen sitzen.
Ja, man konnte richtig schön draußen sitzen und einfach die Aussicht auf die Kykladen, an denen man vorbeigefahren ist, genießen.
Und etwas Schönes erleben, nämlich irgendwann, ich glaube auf Ios, als wir auf an auf neben Ios angelegt haben, kam eine Gruppe von jungen Menschen an Bord. Wahrscheinlich war das irgendwie so ein Klassenausflug oder ein Schulausflug oder so. Und plötzlich kam ein ohrenbetäubendes Geräusch in unserem Rücken. Also wir waren wirklich so, oh mein Gott, was geht jetzt denn ab? Ich habe mich auch echt erschrocken. Und das war so ein...
Es klang so ein bisschen wie ein Dudelsack.
Und dann haben wir uns umgedreht und gesehen, dass ein ganz junger Teenie, 14 oder...
Ja, würde ich auch sagen, 14, 15 maximal.
Ein Dudelsack ähnliches.
Ein Dudelsack. Ich habe sofort ein Bild vor Augen. Ja. Entweder ist das ein dickes Wörterbuch in so einem Beutel oder so ein Besserwisser, der einen immer korrigiert.
Ja, der Dudelsack, ja. Genau, also Dudelsack auf Griechisch.
Weißt du noch, wie das hieß, das Instrument?
Zambuna. Und das ist ein traditionelles Musikinstrument der Griechinnen und Griechen. Und es gibt nur noch 200 Zambuna-SpielerInnen in Griechenland heutzutage.
Ja, stimmt.
Und dieser Junge hat das also mit einer Leidenschaft da gespielt.
Der war richtig gut.
Richtig gut. Und er hat da gerade, also wir haben dann, ich habe ihn natürlich gleich angesprochen und er hat dann ein bisschen erzählt, dass er das jetzt irgendwie lernt und mit YouTube-Videos. Und dann sind wir später noch mit der Lehrerin in Kontakt gekommen und dann haben wir irgendwie gesagt, so ja, das ist ja super, dass so junge Leute so miteinander singen, weil die Gruppe hat dann auch zu der Zambuna da gesungen miteinander.
Ja, die Jungs und die Mädchen, weil eigentlich, ich war echt gespannt, ob die Mädchen, weil die waren halt so aufgebrezelt, wie Teenies heutzutage sind. Was ist das für ein Quatsch?
Ja.
Die Teenies waren schon immer aufgebrezelt.
Ich war auch aufgebrezelt als Teenie.
Auf jeden Fall, ich dachte, okay, denen ist das, die finden das total cringe, aber die haben mitgesungen, also die waren alle ganz, es war wirklich richtig erfrischend. Niemand hat aufs Handy geglotzt, alle haben irgendwie da gesessen und gesungen zu dieser Zambuna. Es war toll.
Und ich bin dann hin und habe gefragt, darf ich euch filmen? Und dann haben die echt so völlig frei, völlig offen, auch so ganz offen, so in den Augen, weißt du, so ganz lieb und offen, so, ja klar, kein Problem, kannst du auch veröffentlichen auf Instagram, die waren so wie schon ganz professionell damit. Und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr euch vielleicht dann noch so hinsetzen, dass ich das Wasser im Hintergrund habe? Und dann haben die das gemacht und haben dann total schön gespielt und gesungen und ich habe das dann auch, also falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr in den Stories schauen, in den Highlights ist das. Also es ist ein sehr, sehr abgefahrener Ton, ein sehr tolles Instrument und dieser Gesang dazu auch von den Jugendlichen. Besonders schön fand ich dann eben, was ich noch erzählen wollte von der Lehrerin, die dann so sagte, ja, ist schon toll, dass sie das machen, aber wenn man das halt 5 Stunden am Tag hört, ist
und
es
jeden,
schon,
Tag.
Jeden Tag ist es schon auch ein bisschen heftig. So.
Ja, aber
konnte
sie hat
ich auch
gesagt,
verstehen.
Ja, aber wir freuen uns so, dass jemand überhaupt noch das macht. Also let them play.
Ja.
Und toll fand ich dann auch, irgendwann waren sie dann fertig und dann wurde es auch ein bisschen zugig und die hatten ja keine dicken Mäntel dabei, so wie wir, und sind dann unter Deck gegangen und der Junge mit der Zambuna ist aber da geblieben mit einem von seinen Freunden und hat dem dann wiederum beigebracht, also der konnte das auch schon ein bisschen und dann hat er ihm noch gezeigt, wie es hat ihm das noch beigebracht.
Na, das habe ich gar nicht gesehen.
Also der war noch am Lernen.
Na, schön.
Ich hab gleich und so wird es halt dann auch weitergegeben.
Ich habe gleich erstmal gefragt, ob die eine Band zusammen machen dann. Und dann so, ja, vielleicht, wenn wir groß sind.
Ja.
Ganz süß. Ah, das war schön. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ja, und ansonsten, ach ja, das fand ich auch noch sehr, sehr lustig und kurios. Und zwar, dass wir eine Sendung aus Deutschland kriegen wollen, nämlich von unserer Lektorin nochmal ein Proof für das Cover von der Hauptauflage, um da nochmal zu gucken, wie die Farben jetzt wirklich aussehen. Und da haben wir dann versucht rauszufinden, wo wir das hinschicken lassen können auf der Insel, weil wir jetzt entschieden haben, hier zu bleiben, bis wir wieder nach Deutschland kommen und haben gesagt, okay, jetzt bleiben wir hier, also kann man es hier irgendwo hinschicken und wollten dann irgendwie die Adresse nehmen von dem Reisebüro hier und wollten halt oder sind dann dahin gegangen, um zu fragen, ob das möglich wäre, dort was hinzuschicken. Und dann haben wir dort total nette Mutter und Tochter vorgefunden, die uns dann erklärt haben, also die Tochter hat uns so ganz, ganz einfach erklärt, dass es gar keine Adressen gibt auf der Insel.
Ja, sie hat gesagt, du musst einfach den Postcode von der Insel.
Kaperninsel, also den Namen der Insel.
Kykladen. Dann so eine 6-ziffrige Zahl und dann deine Handynummer dazu.
Und deinen Namen.
Ja, und den Namen natürlich. Und dann wird das hier auf die Insel geschickt und das Postamt schickt dir dann eine Textmessage, dass du es abholen kannst.
Und ich so, das heißt, es gibt also keine Postbotin und keinen Postboten. No. Ochi, ochi.
Ja.
Und ich war so, ja klar, warum auch? Also wenn das so klein ist, dann fahren halt alle da in den Ort und
dann
holen das halt.
Dann ist mir auch aufgefallen, ja, hier hat ja niemand einen Briefkasten.
Stimmt.
Das ist schön.
So sieht's aus. Das ist also, war völlig, und auch wieder, of course, es ist total easy und mach nicht so ein Fass. Weil
ja,
wir
genau.
So, ja, können wir, also weißt du, es war wieder so, können wir es vielleicht? Und sie so, wieso? Ist doch kein Problem.
Ja.
Das läuft hier anders so. Das war richtig schön, das wollte ich noch erzählen. Und was ich auch noch erzählen wollte, das fand ich auch so schön, das ist auch letztes Jahr uns schon mal passiert, hier auf dieser Insel. Und zwar gibt es hier so kleine, achso, es ist auch schon mal auf der anderen Insel, auf der ersten Insel, auf der wir waren, passiert. Hier gibt es diese kleinen silbernen Fischlein und die springen, das haben wir jetzt gesehen zusammen, als wir Kaffee getrunken haben, morgens vor ein paar Tagen, da haben wir so gesessen und schön den Kaffee in der Hand gehabt und haben so aufs Wasser geschaut und gar nichts gedacht und dann sprangen so ein Schwarm Fischlein, ein Schwarm silberner kleiner Fischlein aus dem Wasser und also mehrfach, so wie so. So
das war so ein großer Schwarm, dass man konnte gar nicht so schnell gucken, dass das Einzelne sind. Also während die ersten schon wieder im Wasser gelandet sind, kamen schon die nächsten aus dem Wasser rausgehüpft. Und deswegen sah das so aus, als wenn die so fliegen. Als wenn so ein Schwarm Fische übers Wasser fliegt.
So schön sah das aus.
Das war echt schön, ja.
Und so silbrig dann in der Sonne glänzend. Also es war wirklich unglaublich, unglaublich schön. Es war ein weiterer magischer Moment auf dieser Reise, den ich nicht vergessen möchte. Carsti, hast du noch was du noch nicht mehr vergessen möchtest?
Ich habe noch eine kleine Anekdote zum Schluss oder eine kleine, was mir aufgefallen ist, als ich für Corinna den Text, ich habe, um sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen, die ersten 150 Seiten nochmal komplett gelesen und dabei ist mir was aufgefallen. Wir haben ja schon gesagt, du schreibst viele Sachen in die Bücher rein, also die Menschen in den Büchern erleben Sachen, die wir auch erlebt haben, weil du dich davon hast inspirieren lassen. Und es ist aber auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass Sachen, die du in die Bücher geschrieben hast, hinterher uns genauso passiert sind. Und zwar teilweise wirklich abwegige Sachen. Und mir ist jetzt aufgefallen, es gibt noch eine Sache, die tatsächlich passiert ist, die im Buch steht. 50% Trinkgeld auf der Pirateninsel in der Taverne, wo ich zu durstig war oder sehr großzügig war und 50% Trinkgeld gegeben habe. Die Protagonistin am Anfang, gleich am Anfang des Buches. Und zwar, weil sie gerade gar nicht gut im Kommunizieren ist.
Stimmt.
In der Kaffeebar.
Krass.
Gibt sie 50% Trinkgeld, weil es ihr so unangenehm ist.
Oh mein Gott, das ist ja total.
Und das ist uns jetzt wirklich passiert.
Das ist ja wirklich verrückt. Also und deswegen bin ich...
Also ich freue mich noch auf ein paar andere Sachen, ein paar sehr schöne Sachen, die in dem Buch stehen, dass die uns dann auch noch passieren werden demnächst.
Aber es ist schon ganz schön, also ne, ich passe lieber auf, was ich schreibe.
Ja, also gut, dass du keine Krimis schreibst.
Ja.
Noch nicht, du hast ja schon eine Idee.
Ich habe ja schon eine Idee.
Damit warten wir erstmal noch.
Naja, die ersten 10 Seiten habe ich schon geschrieben, Carsten.
Bis jetzt ist da aber noch keiner umgebracht worden, oder?
Naja, das hat ja...
Ja, aber sowas passiert uns auch nicht.
Ja, also das ist ja auch...
Also das mit dem Trinkgeld, das war ja lustig. Das war ja nichts Schlimmes.
Ja. Ach, das ist doch ein schönes Schlussanekdötchen, oder?
Ja.
Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Dinge, die wir euch erzählen können und auf die nächste Folge.
Ja, ich auch. Und... Ihr wisst ja, lasst euch nicht anlabern.
Bis bald!
Weitere Infos und Bilder zu den Reiseabenteuern der beiden findet ihr auf franziskajebens.de und auf Instagram @franziskajebens.